Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir lesen jetzt miteinander die Lesung und schlagen auf die Bibelstelle im Epheserbrief 4, 11 bis 14. Epheserbrief 4, 11 bis 14. Ich lese aus der Lutherbibel 1912. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde. Bis dass wir alle hinkommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Auf dass wir nicht mehr Kinder sein und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre, durch Schalkheit des Menschen, der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen und uns zu verführen. Ja, lass uns gemeinsam noch aufstehen und beten. Ach Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken für dieses wunderbare Wort und dass wir heute auch natürlich Pfingsten feiern dürfen. Ein hohes Fest der gläubigen Kinder Gottes. Wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du uns diese Woche durchgetragen hast und bewahrt hast, dass du uns die Kraft geschenkt hast, von neuem jeden Tag aufzustehen, unsere Arbeit zu verrichten in den kleinen und großen Dingen, wo du uns gestellt hast. Wir wollen dir dafür danken, dass wir auch heute, Herr, dich rühmen und preisen dürfen und diesen Tag erleben dürfen. Wir wollen dir auch ganz herzlich danken, Herr Jesus, für das, was heute Pfingsten ist, vor 2000 Jahren ungefähr, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Herr, wir wollen dir danken, dass du gesagt hast, du lässt uns nicht allein, du sendest uns einen Tröster, der uns ermahnt, erinnert, daran erinnert und die Kraft schenkt und die Liebe und die Ausdauer, was du für uns getan hast auf Golgatha. Und wir wollen dir danken für diese große Verheißung. Und jeder, der dich kennengelernt hat und die neue Kreatur in Christo, die Wiedergeburt erlebt hat, weiß, von was wir sprechen. Und du bist Realität. Tatsächlich ist das geschehen und geschieht jeden Tag von Neuem, dass Menschen durch Buße und Umkehr wiedergeboren werden aus der Höhe, durch den Heiligen Geist. Wir wollen dir herzlich danken, dass es heute noch immer geschieht, bis du kommst, bis, Herr, die Zeit erfüllt ist der Heiden. Wir wollen dir da ganz herzlich auch nochmal danken. Du siehst, es sind so viele Menschen hier in Deutschland und um uns herum, Herr Jesus, die hören und hören doch nicht. Sie sehen und sie sehen doch nicht. Und sie vernehmen doch nicht dein Wort. Wir wollen dich bitten, Herr, auch in unserem Familienkreis, ach, gib es. Öffne ihnen das Verständnis, wie den Emmausjünger. Gib ihnen Gnade, dich zu erkennen, dein Wort zu fassen, Buße tun zu können, zu dürfen. Schenke es, Herr, dass noch viele errettet werden. Gib es auch heute noch und die kommenden Jahre, bis du kommst, dass noch viele hier, unsere Verwandtschaft, Bekanntschaft, in Deutschland selbst, in Österreich, in Europa, in der Schweiz, Herr, viele noch zum lebendigen Glauben an dich kommen. Und da, Herr, danken wir dir auch, dass du wirkst, dass du nicht nachlässt. Auch wenn wir es manchmal sehen, es tut sich nichts. Doch, du wirkst an den Herzen, unsichtbar, oft vernehmen wir es nicht. Und da danken wir dir auch ganz herzlich, Herr, für unsere Geschwister, die um deines Namens willen verfolgt werden heute. Herr, und die kommenden Wochen und zurück, die Monate, Jahre zurück, die in Gefängnissen sitzen, du weißt, auch hier in Deutschland verfolgt werden um deines Namens willen, verhöhnt, verspottet, ausgegrenzt, gedemütigt, nur weil sie an dich glauben. Mögest du sie herzlich auch heute segnen, mögest du ihnen Kraft aus der Höhe schenken, Ausdauer, den Weg weiterzulaufen mit dir. Und Herr, schenke auch unserem Bruder Willi Baumgärtner auch jetzt viel Weisheit und Gnade, dein Wort auszulegen. Und Herr Jesus, gib es, dass es zu unserem Herzen spricht. Herzen, Sinne und Verstand. Und Herr, Veränderung in unserem Herzen bringt, in unserem Leben, Tag ein, Tag aus. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus. Amen.
Guten Morgen, liebe Geschwister in Christus Jesus. Ich wünsche allen, die hier sind und auch denen, ja, etwas weniger Lautstärke ist für mich besser, ja, und auch denen, die uns hören zu Hause oder auch in Hausgemeinden. Ich habe gehört, dass auch viele Hausgemeinden mithören, denen alle wünsche ich heute Morgen ein gesegnetes Pfingstfest und dass Gottes Geist uns auch berühren möge und anrühren möge und zu Jesus führen und bringen und uns von Neuem, dass wir von Neuem geboren werden, auch die, die noch nicht von Neuem geboren sind. Ja, man hat vor ein paar Jahren einmal eine Umfrage gestartet über Pfingsten. Wissen Sie eigentlich, was da an Pfingsten gefeiert wird? Damals wussten es noch 50%, also jeder zweite Bundesbürger wusste damals noch, was Pfingsten ist. Ist ja auch klar, an Weihnachten mit dem Kind an der Krippe, mit dem kann man noch etwas anfangen, ist was ganz Konkretes, ein Kind in der Krippe. Mit Jesus am Kreuz, den sieht man ja besonders in katholischen Gegenden dann immer. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass dabei in katholischen Gegenden diese vielen Bildstöcke und diese vielen Kreuze stehen. Sie erinnern uns wenigstens an den Karfreitag und dass Jesus für uns gestorben ist. Aber Geist Gottes, das ist ein abstrakter Begriff. Einen Geist kann man nicht sehen. Und Geist und Wind ist ja im Hebräischen und auch im Griechischen dasselbe Wort, aber man kann den Wind spüren. Er kann so scharf und so hart sein, dass er Häuser vorträgt, dass er auch uns umwirft und dass er uns mindestens so behindert, dass wir nur noch ganz langsam vorankommen, wenn er stark wägt. Pfingsten, wir haben es schon gehört von dem griechischen Wort Pentekoste, der 50. Tag, 50 Tage nach dem Passafest wurde in Israel das Wochenfest mit dem Namen Shavuot gefeiert, nachzulesen in 3. Mose 23. Und das ist eine Art Pilgerfest, so, wir haben eben von Pilgerlauf gesungen, das ist eine Art Pilgerfest, wo die Pilger nach Jerusalem kommen und ein Dankfest feiern dafür, dass Gott uns sein Wort, besonders im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose gegeben hat. Und zu diesem Pfingstfest waren damals in Apostelgeschichte 2 die Leute im Tempel zusammen, das waren Juden aus der ganzen Welt, ein anderer durfte ja gar nicht in den Tempel hineinkommen und da begann nun Gott mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, wo sie sich alle in ihrer eigenen Sprache reden hörten und somit ein Stück weit die Sprachverwirrung von 1. Mose 11 damals aufgehoben war, zumindest für die Erstlinge aus dem Judentum. Und wenn wir dann ein paar Kapitel weiterlesen in Apostelgeschichte 10, da wird der Petrus zu einem römischen Offizier geschickt namens Cornelius, einer der ersten, der den Heiligen Geist empfangen hat als Nichtjude, und da geht nun die Gemeinde auch auf die heidnischen Völker über. Dieser Geist, liebe Geschwister, der geht vom Vater und dem Sohn aus. Es ist immer wieder schwierig, ein Pfingstlied zu finden, wo der Heilige Geist nicht angerufen wird, denn in der Bibel ist nirgends bezeugt, dass dieser Geist angerufen wird. Ich habe es mir schwer getan, auch heute ein solches Lied zu finden, und wir sehen, dass auch manchmal da die alten Lieder nicht immer bibeltreu sind. Wir wollen heute Morgen ein Wort hören aus dem 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Ich lese die Verse 4 bis 27. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket, alles in allen. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutzen, also zum gemeinsamen Nutzen. Einem wird gegeben durch den Geist zu reden von der Weisheit. Dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen der Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in demselben Geist. Einem anderen Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nach dem er will. Denn gleich wie ein Leib ist und hat auch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihrer viel sind, doch ein Leib sind, also auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt. Denn auch der Geist ist nicht ein Glied, sondern viele. So aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich des Leibes Glied nicht. Sollte er um deswillen nicht des Leibes Glied sein? Und so das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht des Leibes Glied. Soll es um deswillen nicht des Leibes Glied sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? So er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. So aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind der Glieder viele, aber der Leib ist einer. Es kann das Auge nicht sagen zu der Hand, ich bedarf dein nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dünken, die Schwächsten zu sein, sind die Nötigsten. Und die uns dann am wenigsten ehrbar zu sein, denen legen wir am meisten Ehre an. Und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten. Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen's nicht. Aber Gott hat den Leib also vermengt und dem dürftigen Glied am meisten Ehre gegeben, auf dass nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Und so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und so ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jegliches nach seinem Teil. Lieber Herr, rüste du mit deinen Gaben auch uns schwache Kinder aus. Kraft und Glaubensmut zu haben, Eifer für des Herrn Haus, eine Welt mit ihren Schätzen, Menschengunst und teure Zeit, Leib und Leben dran zu setzen für den großen heiligen Streit. Liebe Geschwister, ein Wort aus unserem Bibeltext heute, was ständig gesagt wird, ein. Da geht's um die Einheit des Leibes Christi. Und der Leib Christi, der ist nicht zusammengestellt aus Menschen, die sich sympathisch finden, oder aus Menschen, die altersmäßig zusammenpassen, so wie es im Reha bei mir manchmal der Fall war. Da hat man immer Leute zusammengesetzt an den Tisch, die ungefähr im gleichen Alter waren. Wir sind nicht gemeinsam, weil wir die gleichen Interessen haben, sondern weil der Geist Gottes uns zusammengeführt hat. Das ist der Leib Christi. Geschwister, wir haben... Ich habe hier eine Folie zusammengestellt über 17 Wirkungen des Geistes Gottes. Er tröstet, er schenkt Klarheit im Wort, er gibt Energie, also Kraft, er führt in die Wahrheit, er offenbart Jesus, er überführt, er macht mutig, er macht Gottes Liebe spürbar. Er verändert den Charakter, er schenkt Frieden, er bringt eben diese Einheit, er macht frei, er erweckt Gebet in uns, er ist real erfahrbar, er will erbeten werden, er ist uns fest zugesagt, er macht allen Unterschied zwischen uns und anderen. Aber liebe Geschwister, eines steht in dieser Folie nicht. Nämlich das, was der Geist Gottes zuallererst tut an uns. Er bringt uns neues Leben in Jesus Christus. Er bewirkt in uns die Wiedergeburt. Und ohne die Wiedergeburt haben wir diese ganzen Eigenschaften, die da aufgezählt sind, nicht. Er kommt zu einem Menschen, der bereit ist, zu Jesus zu kommen, um von Neuem geboren zu werden, der sein Leben ändert, der umkehrt von seinem alten Lebensstil und zu Jesus Christus kommt und ihn bittet, Herr, mach mich zu deinem Kind. Wiedergeburt. Das ist das Wichtigste, was der Geist Gottes schenkt. Und damit werden wir auch hineingepflanzt in diesen einen Leib Christi. Oder mit anderen Worten, der Geist Gottes macht uns kompatibel mit dem Vater und dem Sohn. Das ist ein modernes Wort, kompatibel machen. Ja, er macht uns auch kompatibel mit anderen Gläubigen. Und das ist wie beim Computer, da geht es auch oft durch Konversion, dass etwas mit etwas anderem kompatibel gemacht wird. Bekehrung und Wiedergeburt, und davon spricht unser heutiges Wort. Erstens vom Leib Christi. Wir haben den Leib des Christus, von dem die Rede ist, das ist ein Organismus, sagt uns unser Wort. Ein Organismus. Ein Organismus wird wie jeder gesunde Organismus auch gesteuert vom Kopf, vom Gehirn. So ist das in unserem Leben auch und so ist auch mit dem Leib Christi. Deshalb nennt die Bibel Christus das Haupt der Gemeinde und die Gläubigen die Glieder am Leib. Bei einem Leib, das sind die Arme, das sind die Beine und die Füße und die Hände und so weiter, ganz fest mit dem ganzen Körper verwachsen. Unser Körper, der ist nicht künstlich zusammengesteckt, nicht künstlich zusammengebaut, sonst wäre er so ein geistlicher Frankenstein, ja, so ein Monster, wie in den Horrorfilmen das manchmal gezeigt wird. Nein, vom Haupt aus, vom Kopf aus kommen im Leib die Befehle für die Bewegungen, die er auszuführen hat. Nur ein kranker Leib bewegt sich unkontrolliert. Gibt schlimme Krankheitsbilder, wo das der Fall ist. Aber wo es normal zugeht, da gibt das Haupt an, der Kopf. Und so ist es auch im Geistlichen. Da ist nicht ein Papst, der angibt irgendwo, da ist nicht ein Ältester oder Prediger, der angibt, sondern wo der Kopf fehlt, ist immer so, da ist ja ein Organismus nicht lebensfähig mehr. Und dort entwickeln sich dann eben falsche Dinge. Und deshalb brauchen wir das Haupt, um Glied zu sein am Leib. Und das ist also mehr als nur Gebote halten, mehr als nur Lehrsätze zu befolgen und mehr als nur die Bibel und Gottes Wort für wahr zu halten. Das ist sogar mehr als nur Nachfolger oder Jünger zu sein. Das heißt, angeschlossen zu sein an dem Kreislauf Jesu Christi, an das Haupt. Paulus benutzt dafür immer wieder den Ausdruck in Christus sein. Und diesen Leib, liebe Geschwister, den kann man auch nicht einfach in der Organisation oder einer Kirche oder Gemeinde darstellen. Es geht überhaupt nicht in menschlichen Organisationen. Sicher, es braucht in dieser Welt, auch in Riedlingen, braucht man eine gewisse Organisation, man braucht Versammlungsräume, man braucht Konten, man braucht Satzungen und dem Vereinsgesetz muss Genüge getan werden in Deutschland und so weiter. Aber Organisation ist nicht mit dem Organismus des Leibes Christi gleichzusetzen. Keine Gemeinde kann von sich behaupten, wir sind der Leib Christi. Und doch geschieht es immer wieder. Das sagt zum Beispiel die römisch-katholische Kirche. Die sagt das ganz klar, wir sind der Leib Christi. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, als der Benedikt XVI. Noch Kardinal Ratzinger war und er einmal gesagt hat, alle nicht-katholischen Kirchen sind nur Gemeinschaften, aber keine Kirchen, nur christliche Gemeinschaften. Und dann haben sich die Ökumene-besessenen Freikirchen und Landeskirchen furchtbar aufgeregt. Wie kann der sowas sagen? Haben ganz vergessen, dass der Mann katholisch ist. Das ist katholische Lehre, liebe Geschwister. Und Sie wissen ja, wir dürfen bis heute da nicht an der sogenannten Eucharistie teilnehmen im Katholizismus. Gut, ich habe auch gar kein Interesse. Ich denke immer an die Frage im Katechismus, im Heidelberger Katechismus, was über die Messe gesagt ist. Sie ist eine vermaledeite Abgötterei, steht da im Heidelberger Katechismus. Ja, ich will da gar nicht teilnehmen, wenn da ein Priester sich zum Herrn über Christi Leib aufschwingt und aus dem Brot da mit irgendwelchen Zauberformeln, wirklich mit Hokus Pokus, Hoc Est, Corpus Meus und so weiter, da etwas anderes macht. Ich will da gar nicht teilnehmen. Aber das zeigt die katholische Kirche uns, wir halten uns für den Leib des Christus. Das ist falsch nach der Bibel, Geschwister. Wir sind der Leib des Christus, sagen sie. Aber auf der Welt gibt es diesen Leib Christi immer nur vermischt. Ich habe wenig behalten vom Chemieunterricht, aber eines weiß ich noch. Es gibt bestimmte Gase, wenn die in die Luft kommen, da verströmen sie, da vermischen sie sich mit anderen sofort. So zog schon im Alten Testament, wurde der Abraham ja herausgerufen in 1. Mose 12 und da ist der Lot mitgezogen und schon war es vermischt. Und als Mose das Volk Israel aus Ägypten führen sollte, da hieß es, da war viel Mischvolk dabei. Die haben dann unterwegs auch Rebellion gemacht. Das war der Korah und seine Sippe. Sind dann von der Erde verschluckt worden, können wir nachlesen. Und deshalb hat das Augsburgische Bekenntnis von 1530, das war da sehr schlau und hat gesagt, Kirche gibt's immer nur als einen vermischten Körper auf dieser Welt, als Corpus permixtum. Wir können die reine Gemeinde nicht darstellen. Das gilt auch für Riedlingen. Sie kennen vielleicht die Geschichte, wo jemand zum Erweckungsprediger Spurgeon kam im England des 19. Jahrhunderts und sucht die reine Gemeinde auf dieser Welt. Er hat gesagt, ich habe schon so viele Gemeinden erlebt, aber die gefallen mir alle nicht, ich suche die richtige, die reine. Und da sagte das Börtchen dazu, selbst wenn es auf dieser Welt eine reine Gemeinde gäbe, wäre sie spätestens sie nicht mehr rein, wenn sie und ich dazukommen. Ja, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber in der Tat. Ja, deshalb habe ich meine Konfirmanden immer zwei Sätze ganz knallhart in das Konfirmandenheft hineinschreiben lassen. Der erste Satz hieß, die Gemeinde Christi, der Leib des Christus, jetzt mit unseren Worten heute Morgen, ist kleiner als unsere Gemeinde. Das heißt, nicht jeder, der sich irgendwo zu einer Gemeinde hält, ist automatisch auch ein Glied am Leib des Christus und ist automatisch wiedergeboren. In der Geschichte hat man der Gemeinde Christi in den letzten 2000 Jahren, da hat man ja immer wieder versucht, die reine Gemeinde irgendwo zu schaffen und darstellen. Das ist auch normal, denn Geistliches drängt auch immer darauf, Leib zu werden. Da gab's die Mönchsorden, wo man versucht hat, wir sondern uns ab von der Welt in einer Klostergemeinschaft und wir wollen dann den Glauben leben. Hat ja Luther auch gemeint, ist dann zu den Augustiner-Eremiten gegangen. Aber er hat gemerkt, das alte Herz geht mit ins Kloster und die Sünde geht mit ins Kloster. Das war ja das Schlimme. Da hat man gemeint, im 19. Jahrhundert, die Gläubigen, wenn wir Brüdergemeinden gründen, der König hat ja dazu grünes Licht gegeben, da wurde Korntal gegründet, Wilhelmsdorf gegründet, da haben wir die reine Gemeinde. Aber eins haben sie vergessen, die Lieben. Die haben vergessen das Problem der zweiten Generation. Wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Kinder automatisch gläubig sind. Und wenn wir heute durch Korntal fahren, das sind alle die Sachen, die in anderen Städten auch sind. Ich will die jetzt nicht aufzählen, das ist nicht mein Thema. Aber da finden sie alles das auch, das ist das Problem der zweiten Generation. Es gibt heute sogar volkskirchliche Zeugen Jehovas inzwischen, ja, die dazugehören, weil halt der Opa dabei war, weil die Mutter dabei war. Das ist schon eine Volkskirche dann geworden, da und dort. Ihr versteht, wie ich meine. Ja. Und der zweite Satz, den ich meine Konfirmanden da immer reinschreiben ließ, der hieß, die Gemeinde Christi ist größer als die Ortsgemeinde. Wir dürfen die Gemeinde Christi eben, wie ich vorhin bei der römischen Kirche gesagt habe, nicht verengen auf unsere Gemeinde. Das müssen manche auch lernen, dass sie die Gemeinde nicht als allein seligmachend betrachten. Und dieser Leib des Christus, wie gesagt, den kann keine Organisation darstellen, der kann nicht gemacht werden. Und genau da liegt der Irrtum der Ökumene-Bewegung, an dieser Stelle. Die meinen, wenn Christus betet in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet, auf dass sie alle eins seien, dann leiten sie daraus ab, wir müssen jetzt die Organisationen und die Kirchen zusammenschließen. Und dann erfüllen wir den Willen Christi. Das nennt man Ökumene, wie gesagt. Und dann arbeitet man als Kirchenorganisationen zusammen, ohne auf die Lehre und den Leib und den Herrn und das Haupt zu achten. Und beachtet dabei nicht, dass wir diesen Leib gar nicht nachbilden können. Sehr oft so, wenn es praktisch wird, ist es auch mitunter ganz schnell mit der Ökumene vorbei. Ich habe ein gutes Verhältnis, ein sehr gutes Verhältnis, menschlich jetzt auf der menschlichen Ebene, zu den Katholiken meines Heimatortes. Die grüßen mich immer sehr freundlich, während die evangelischen Landeskirchler immer versuchen, mir aus dem Weg zu gehen, wenigstens das. Ja, sie sind sehr freundlich zu mir. Und dann höre ich oft diesen Satz, ach, wir haben doch alle nur einen Herrgott. Stimmt. Es wird hier so gesagt, es gibt auch nur eine Gemeinde, das ist richtig. Wir haben alle einen Herrgott, aber dann kommt so, ich habe einen Bekannten, der hat sich für die Tochter von so einem Katholiken mal in jungen Jahren interessiert. Und er hat dann sehr schnell zu hören bekommen, dass es gar nicht so ist mit dem einen Herrgott, als er die Tochter von einem so frommen Katholiken heiraten wollte. Da war auf einmal der eine Herrgott ganz schnell weg. Da kamen die Gegensätze hoch. Und die gibt's zwischen Gemeinden und Organisationen, zwischen Kirchen und Freikirchen. Und das habe ich mehr als einmal beobachtet. Wenn Christus um Einheit bittet, dann ist doch die Gemeinde, die durch den Geist Gottes längst da ist. Die, die hier beschrieben ist in 1. Korinther Kapitel 12. Die ist da. Die brauchen wir nicht erst machen. Die Glieder am Leib des Christus, die wahren Glieder am Leib des Christus, sie sind sich doch eins. Auch wenn sie auf verschiedenen Gemeinden kommen, Christus macht sie eins. Und wo man diese Dinge künstlich bauen will, ich habe schon gesagt, das nenne ich oft einen geistlichen Frankenstein. Ja, und so ein geistlicher Frankenstein war zum Beispiel 1999 die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung von den evangelischen und katholischen Kirchen. Da gibt's doch gar keine gemeinsame Erklärung. Entweder die Rechtfertigung des Sünders geschieht allein durch den Glauben und durch die Gnade, wie es Luther gesagt hat und wie es auch aus der Bibel erkannt hat, oder sie geschieht dadurch nicht. Und wenn ich mich recht erinnere, hat doch das Konzil von Trient sich gar nicht mit der Lehre auseinandergesetzt, sondern von vornherein gesagt, wir verdammen die, die sagen, dass man allein aus Gnade und aus Glauben gerechtfertigt wird. Genügt doch, da kann man doch gar keine gemeinsame Erklärung mehr finden. Wenn die katholische Kirche sagt, wir gründen uns auf Schrift und Tradition, und dann kann man dieses Konzil von Trient nicht einfach ungeschehen machen, man kann es nur uminterpretieren, aber dann kann nur eine Erklärung rauskommen, wie sie 1999 rauskam, geistlicher Frankenstein, geistlich tot, wo die wichtigsten Fragen der Rechtfertigung des Sünders aus Gnade, aus Glauben eigentlich umgangen werden, umschifft werden. Ja, das ist eine Mogelpackung von hinten bis vorn, Geschwister. Und so macht man das nach und will das nachmachen, was eigentlich Christus tut, den Leib des Christus. Und wissen Sie, was das heißt? Anstelle von Christus das zu machen, griechisch heißt das Anti heißt nicht nur gegen, das heißt auch anstelle von, wo man meint, etwas nachmachen zu müssen, was Christus durch seinen Geist tut, das setzen wir uns dann an die Stelle von Christus, von dem Haupt, der das längst durch seinen Geist getan hat. Und dieser Geist schafft Einheit. Nicht die Genderideologie schafft Einheit. Galater 3, Vers 28, in Christus ist weder Mann noch Weib, Knecht, noch der, noch der, noch der. Da sind wir eins. Ich habe manchmal aus Spaß gesagt, ich bin ja Badener, gell, versteht's richtig. Ich kann sogar mit den Württembergern zusammen beten, gar kein Problem. Und ich denke, die Württemberger doch auch mit mir, oder? Das habe ich in Tübingen erlebt im Studium, da haben wir miteinander beten können. Ohne Probleme. Wir können glauben. Nicht in einer selbstgemachten Einheit, die so tut, als sei Christus nicht an der Macht. Das ist im Grunde, Ökumene ist eigentlich Misstrauen gegenüber unserem Herrn. Und das Augsburgische Bekenntnis war da klarer, wenn es sagt, dass es zur wahren Einheit der Gemeinden und Kirchen nicht notwendig ist, dass überall, so wie in der römischen Kirche überall die gleichen Zeremonien ablaufen. Es hat was für sich, gut, ist auch positiv. Wenn ich auf der ganzen Welt den gleichen Ablauf der Messfeier habe, wenn ich eine Sprache nicht verstehe, weiß ich wenigstens, jetzt kommt das und jetzt kommt das. Das hat positive Seiten, sicher auch, aber negative überwiegt. Christus schafft die Einheit. Durch ihn geschieht doch das alles, was heute man mit unerlösten Menschen oft politisch nachmachen will. Auch die eine Welt, die haben wir in Jesus Christus und in seiner Gemeinde. die Einheit zwischen Jung und Alt, zwischen Mann und Frau, Herr und Knecht, zwischen Menschen von völlig verschiedenen Kulturen und Völkern. Wenn sie Glieder am Leib des Christus sind, dann muss ich das nicht machen, da ist es gemacht, das kann ich nicht deutlicher sagen. Wir sind, wenn wir gläubig sind und wiedergeboren sind, Teil, Glied am Leibe des Christus. Und deshalb der zweite Punkt, Gläubige sind Glieder am Leib. Und dieses Einpflanzen in den Leib des Christus nennt unser Wort hier in dieser Einheit auch die eine Taufe. Die ist maßgeblich. Bist du hineingetauft in den Leib des Christus? Das ist die eigentliche Taufe, und die äußere Taufe, die kann das nur immer wieder darstellen. Ich will heute Morgen keine Tauflehre entwerfen. Ist mir ganz fern. Rufen Sie in einen Kreis mit Theologen das Wort Taufe, da haben Sie gleich den größten Streit. Machen wir nicht heute Morgen. Ja? Aber ich, liebe Geschwister, ich sage eines, Taufe kann immer nur die sichtbare Darstellung dessen sein, was Gottes Geist unsichtbar tut. Wenn in Epheser 4, Vers 5 steht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und da bin ich überzeugt, dass hier diese Taufe hinein in den Leib des Christus, die man nicht sehen kann, die man nicht nach außen darstellen kann, dass die gemeint ist. Wir werden auch nicht gläubig durch Religiosität oder Taufe oder christliche Erziehung. Es ist gut und richtig, den Kindern die Bibel beizubringen, sie zu erziehen im Glauben. Aber wir können sie nicht zu Gliedern am Leib machen. Das müssen wir als Eltern, als Großeltern auch lernen. Wir werden dadurch gläubig, dass wir Glieder am Leib des Christus sind. Meine Entscheidung für Jesus, das ist die äußere Seite. Die innere Seite ist die Taufe hinein in den Leib des Christus durch den Heiligen Geist. Und das ist dann nicht vorzeigbar. Ja? Und dann gibt uns der Geist Gottes verschiedene Ämter. Moment, verschiedene Ämter. Ich krieg's nicht rein. Danke. Also, noch einmal probieren. Die hier auch genannt sind in 1. Korinther Kapitel 12. Ach, lassen wir es, ist auch nicht so wichtig, dass wir jetzt hier die Folie schon haben. Es sind drei Dinge hier genannt. Einmal sind genannt die Dienste in der Gemeinde, mit den Diensten fängt's an, mit den Diensten fängt's eigentlich hier an, die Gnadengaben, die der Herr uns gibt, und die Kraftwirkungen, die Energien, die hier genannt sind. Liebe Geschwister, nun gibt dieser Geist, wie gesagt, verschiedene Gaben. Die brauchen wir aber jetzt noch nicht als Folie. Diese Gaben hatten sie in Korinth alle. Alle. In 1. Korinther 1 schreibt das der Apostel Paulus. Er sagt, ich sehe, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Die waren alle da. Und doch gab es in Korinth die schlimmsten Zustände. Und doch gab es in Korinth die schlimmsten Zustände. Da gab es Blutschande, da gab es Leute, die betrunken zum Abendmahl kamen, da gab es Dinge, die kann man nicht begreifen. Und das, wo also alle Gnadengaben vorhanden waren. Was gab es da für Nöte? Da wurde die Sprachenrede zum Beispiel überbetont. Da wurde gesagt, wer diese Gabe hat, der ist besser. Das ist die größte Gabe. Und da muss Paulus erst einmal sagen, halt, es gibt verschiedene Gnadengaben. Und er muss noch weiter zurückgehen, er muss sagen, es sind Gnadengaben. Gnadengaben, Charismata heißt es im Griechischen, die man nicht verdienen kann, nicht erarbeiten kann, um die kann man nur bitten. Verstehen Sie, wenn man manche Gemeinden kommt, da heißt, du musst diese Gabe haben, wenn du die nicht hast, bist du nicht gläubig. Steht gar nicht da. Man kann darum nur bitten. Charismata, Gnade, also dieses Wort, was da dahinter steht, ist Charis, Dank. Aber auch etwas anderes steht hinter diesem Wort Gnade, was man bei uns im Dialekt in Nordbaden als Verumme bezeichnet. Also wenn man was kostenlos bekommt, sagt man bei uns, das hat man Verumme gekriegt. Ja. Verumme, ja. Gnadengaben bekommt man geschenkt. Und was man beschenkt bekommt, da gibt es keinen Grund, darauf stolz zu sein. Gnadengaben, das sind auch keine Naturgaben, wie etwa eine handwerkliche Begabung, musikalische Begabung oder so irgendwas. Das kann Gott natürlich auch heiligen, solche Begabungen. Aber die können auch in den Dienst Gottes gestellt werden. Aber Gnadengaben schenkt Gottes Geist. Und so wie es im Leib verschiedene Glieder gibt, sagt Paulus, so sind diese Gaben auch verschieden. Und ich freue mich in Riedlingen immer, ich schaue ja viel Riedlingen auch zu Hause am Computer, dass da so viele verschiedene Prediger sind, die aber alle klar sind, auf dem Wort. Ja, das ist wichtig. Und wenn ich die zu Hause angucke, da kommt dann immer eine etwas andere Gnadengabe bei verschiedenen Leuten zum Wort und zum Ausdruck. Ich war immer etwas traurig, als ich noch im Dienst der Landeskirche war. Da steht dann jeden Sonntag der gleiche Pfarrer auf der Kanzel. Wir hatten in meinem Heimatort einen, der war von 1940 bis 1968 da. Gut, er war zuerst im Krieg, aber ab 1947 war er wieder da. Und die ganze Zeit, er hat also, war ganz stolz darauf, dass er nie Urlaub genommen hatte. Immer dasselbe Pfarrer. Hat sich nie vertreten lassen. Ich habe es in der Fachstelle dann so gemacht, diese Gabe, ja, ich sage es jetzt mal so, mir fehlte etwas das Seelsorgerliche in der Predigt, aber im Nachbardorf, der war auch gläubig und der hat es gehabt. Und dann habe ich mit dem manchmal die Kanzel getauscht. Und dann haben meine Leute gesagt, wir freuen uns, der Pfarrer sowieso kommt heute. Und die in seinem Ort haben gesagt, wir freuen uns, der Baumgärtner kommt heute. Ja, und dann war das... haben die Leute eine andere Gabe gesehen und erlebt, die auch zur Auferbauung des Leibes dient. Es ist gut, dass verschiedene Gaben zu Wort kommen. Es ist ungesund, wenn nur eine immer wieder zu Wort kommen darf. Die verschiedenen Blickwinkel des Glaubens uns zeigen, aber auf dem Fundament von Christus. Und hier werden einige Gnadengaben nun genannt. In unserem Wort, ich habe mal 8 herausgegriffen, 8 ist die Zahl des Neuanfangs, zum Beispiel die Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, das Leben und die Welt in der Einordnung mit Gottes Ordnung zu verstehen. Ja? Das heißt mal ganz konkret ausgedrückt jetzt, wenn wir einen Gesprächspartner haben, seelsorgerlichen oder missionarischen Gespräch. Weisheit heißt jetzt, diesen Menschen einzuordnen. Wo steht er geistlich? Das kann dazu führen, im schlimmsten Fall, sage ich jetzt einmal, dass wir nach den Sprüchen handeln müssen, behandle einen Narren gemäß seiner Narrheit. Ja. Aber dass wir dann schauen, was kann ich diesem Menschen zumuten? Habe Frau gekannt, die hat immer die schwersten Kassetten jedem aufgedrängt. Zwar liebe Schwester im Herrn, aber die hat jedem Kassetten aufgedrängt mit den schwersten prophetischen Auslegungen. Ich sagte, kannst dem und dem nicht anbieten. Sie hat es dann eingesehen, wenn ich es ihr gesagt habe, wenn sie es anbieten kann. Ja, Weisheit heißt nun, das einzuordnen. Was kann ich dem jetzt zumuten, dem Gegenüber? Erkenntnis. Das ist eins werden mit Christus. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2, Vers 20. Glaube, also das ist ein starker Glaube, der auch dann glaubt, wenn nichts zu sehen ist und dadurch auch Schwache sozusagen zum Glauben ermutigt, die sich dann an diesen starken Glaubensleute dranhängen dürfen. Heilung bei Krankheiten, aber auch bei verwundeten und traumatisierten Seelen. Wie viele Menschen gibt es, die als Kinder nicht gewollt wurden? Um nur ein Beispiel zu sagen. Und das dann im Geistlichen aufzuarbeiten. Prophetie. Was haben die Propheten gemacht? Die haben Worte Gottes genommen und haben sie auf ihre Zeit hin angewandt. Zur Beurteilung ihrer Zeit. Geisterscheidung, das ist heute ganz nötig, weil Satan verstellt sich in einen Engel des Lichts. Zungenrede und ihre Auslegung, Sprachen, das ist, wir haben es schon gehört heute Morgen, nicht ein undefinierbares Lallen oder blödes Lachen, sondern wirklich ein Reden in Sprachen, aber auch die geistliche Zwiesprache mit Gott. Wichtig ist, dass sie ausgelegt werden und andere das auch verstehen. Ja, so sind diese Gnadengaben gemeint. Ich will es einmal etwa mit der Prophetie sagen. Da kommt der Prophet Nathan zu David nach seinem Ehebruch und überführt ihn konkret in 2. Samuel 12 der Sünde. Oder Elia kommt zum Ahab nach Nabots Weinberg, nach der Geschichte, und benennt konkret seine Sünde. Das sind Gaben, aber auch verzagte, trösten, müde gewordene ermahnen und gleichzeitig auch den Plan Gottes deutlich zu machen. Das sind diese Gaben. Und nun darf es natürlich nicht geschehen, dass jetzt, wenn einer eine andere Gabe hat als ich, dass ich hingehe wie in Korinth und sage, du bist verkehrt, weil du das Wort aus einem anderen Blickwinkel siehst. Das war in Korinth passiert, dass man dann einander ausschließen wollte. Das habe ich auch selbst im Dienst konkret erlebt. Da war ein Bruder, der hat von einem ganz anderen Blickwinkel, ich habe mich immer gefreut, wenn der ausgelegt hat, der war gut. Aber er hat gemeint, seine Auslegung ist die einzig richtige. Und wenn ich was ausgelegt habe, dann war das eben falsch. So hat er mich bekämpft. Ja. Im Körper brauchen wir Hand und Fuß, Auge, Ohren und so weiter. Die Glieder sind nicht Selbstzweck, das ist das Zweite. Also nicht gegeneinander bekämpfen. Das Zweite, die Glieder sind nicht Selbstzweck. Sie sind da, um einander zu helfen, um einander Gemeinde zu bauen. Wir haben die Gaben für die Gesamtheit des Leibes Christi. Sie dienen der Auferbauung des Leibes. Und liebe Geschwister, da hat sogar das kleinste und schwächste Glied Sinn. Ich kannte einen Landwirt, der hat in jungen Jahren an Batterien herumgebastelt. Hat man ja Geld sparen wollen, hat man dann alte Batterien zusammengebastelt wieder, hat er sich eine Bleivergiftung geholt. Da waren die ganzen Haare weg am Körper, ja, überall. Und da hat er auf einmal erst gemerkt, wozu zum Beispiel Augenwimpern da sind. Wenn er auf dem Mähdrescher saß, und der Schweiß lief gerade so in die Augen rein, ungehindert. Ja. So wichtig, die kleinsten Glieder, Augenwimpern, sind wichtig. Oder ich erinnere mich an unseren Deutschlehrer, der hat da 50 Schüsse aus einer Maschinenpistole vom Krieg gehabt, hat sie überlebt. Der hat immer so Krawatten gehabt, wo man mit dem Haken da einhängt, weil er niemand binden konnte. Da hat man gemerkt, man braucht die zweite Hand, man braucht den zweiten Arm und so weiter. Die Gaben sind dazu da, dass sie einander dienen. Wir merken oft, was für das oder jenes am Körper gut war, wenn wir es nicht mehr haben oder wenn es nicht mehr funktioniert. Und dann merken wir auch sofort, wenn es weh tut, Zahnweh, Also schon mal Zahnweh gehabt. Ist doch bloß so klein, ist doch bloß da drin im Mund, so bloß ein bisschen. Oder kann ich nichts mehr schaffen, da ist aus. Ja? So Schmerzen, dass es den ganzen Körper lahmlegt, so ein kleiner Zahn. Und so müssen uns auch Schmerzen, schreibt der Apostel Paulus, wenn ein Glied am Leib des Christus leidet. Merken wir es? Wenn es jemand in unserer Gemeinde nicht gut geht, merken wir es, wenn irgendwo auf dieser Welt, wir haben dafür gebetet vorhin, Gläubige eingesperrt werden, verfolgt werden, vom Gegenwind erdrückt werden. Aber so müsste uns auch interessieren, wenn es jemand gut geht. Freuen wir uns mit, wenn es jemand gut geht. Dann geht es auch im ganzen Leib gut. So ist das. Und diese Ganzheit, liebe Geschwister, die schenkt der Heilige Geist. Er baut Gemeinde und er erhält sie. Es gibt verschiedene Dienste in der Gemeinde, wir haben es gehört. Und so gibt es auch diese 8 verschiedenen Gaben. 8, wie gesagt, die Zahl des Neuanfangs, die der Apostel Paulus hier aufzählt. Unserer Gemeinde hier in Riedlingen, verschrecken Sie jetzt nicht, wenn ich das sage, ich könnte auch andere einsetzen hier, ist nicht verheißen, dass sie die Pforten der Hölle nicht überwältigen werden. Aber dem Leib des Christus, dem ist es verheißen. Keiner Kirche ist verheißen, dass sie nicht untergeht. Aber die Gemeinde, der Leib des Christus, der wird nicht untergehen. Und daran wollen wir hängen wie Glieder am Leib und so fest mit ihm verwachsen sein. Nehmen wir es mit. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Haupt der Gemeinde, der König Israels und der Herr der Welt bist. Und wir danken dir, dass du dir einen Leib schon berufen hast, dass wir es nicht machen können, zu diesem Leib zu gehören und dass es mehr ist, als nur Gebote zu halten und fromm zu sein, sondern dass du selbst diesen Leib baust und dafür danken wir dir. Und dass, wo wir dazugehören dürfen, da danken wir dir auch und bitten dich, führe du noch viele in dieser Zeit mit hinein in, als Glieder an deinen Leib. Zeig uns auch unsere Gaben, die du uns geschenkt hast. Und hilf uns, dass wir nicht neidisch sind auf die Gabe des anderen oder ihn deshalb verachten, weil er eine andere Gabe hat, sondern dass wir alle gemeinsam mit unseren Gaben der Auferbauung des gesamten Leibes dienen, dass wir auch die Gaben nicht zurückhalten, die du uns gegeben hast. Und wir danken dir, dass du auch in anderen Gemeinden deine Kinder hast. Und auch wenn diese Gemeinden nicht immer sauber in der Lehre sind, lieber Herr, wir müssen nicht so glauben, wie sie glauben, aber wir wollen unsere Glaubensgeschwister achten, wenn sie nur dir gehören und dich als Herrn haben. Segne du deine Gemeinde in der Welt. Wir danken dir, dass sie bis jetzt noch manches aufhält an Schlimmen, an Endzeitlichem, an Dekadenz. Wir danken dir, lieber Herr, dass wir auch aneinander denken dürfen, wenn es uns gut geht. Herr, wir danken dir für alle, denen es gut geht, seelisch und geistlich und körperlich. Aber wir bitten dich auch für die, die von Leid heimgesucht sind, von Trauer, von Krankheit, von Verfolgung, von Entmutigung, lieber Herr. Mach du ihnen wieder Neumut und schenke es, dass wir uns auch als Teil deiner Gemeinde immer wieder neu begreifen. Wir danken dir, dass wir unsere Gaben für dich einsetzen dürfen und bitten dich, geh auch mit uns in die neue Woche hinein und sei auch weiterhin das Haupt der Gemeinde, dass wir unsere Befehle von dir nehmen und nicht von woanders. Wir danken dir dafür. Amen.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und das Vaterunser miteinander beten, wie der Herr uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.